Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Zerhackt und Hochgefahren. Heute stelle ich die Frage, wie toxisch leben wir eigentlich digital? Wir fühlen es alle, digitaler Stress, überall erreichbar, überall Inhalte. Wir sind müde, wir sind überfordert und viele von uns sind digital vergiftet. Ja, herzlich willkommen hier bei Zerhackt und Hochgefahren. Mein Name ist Marc Hasselbach und heute geht's um die große Frage, wie toxisch leben wir eigentlich in diesem digitalen Zeitalter? Es ist eine Frage, die ja mich wirklich schon seit längerem beschäftigt, weil ich merke, dass sich die Inhalte immer mehr verändern. Nicht nur ich merke das, es merken wahrscheinlich alle, dass ja es manchmal so ein bisschen erhitzter wird, sage ich jetzt einfach mal, schneller. Und was ich auf jeden Fall in meinen Workshops, von meinen Kunden auch immer wieder höre, wir sind überfordert. Wir sind überfordert von ja von der Masse, teilweise von den Inhalten, von der Art, wie kommuniziert wird digital. Was kann man da machen, Marc? Ist immer wieder so die große Frage, meistens immer so in so Tür- und Angelgesprächen. Aber es ist schwierig und ich habe mir gedacht, ich nehme jetzt heute mal die Zeit und wir sprechen darüber mal. Was ist denn eigentlich so dieses Toxische im digitalen Raum? Und ich denke, wir müssen da auf verschiedenen Ebenen mal anfangen, das alles so ein bisschen so auseinander zu klabüstern. Es gibt wie immer verschiedene Ebenen. Zum einen könnte man jetzt ja sagen, naja, wir installieren jetzt Apps oder machen komplett irgendwie, nutzen gar kein Smartphone mehr und gar keinen Laptop und gar nichts mehr und ja, sind glücklich. Das ist ein Ansatz, den man machen kann, den auch gar nicht mal so wenige gehen. Es gibt ganze große Communities, die sich jetzt nicht unbedingt nur in Deutschland oder aber auch international gibt es viele Communities, die sich diesen ganzen Stress von Internet und Digitalem entziehen. Ein Extrembeispiel sind zum Beispiel die Amish oder die Mennoniten. Die gibt es auch weltweit. Ihren Ursprung haben die übrigens in Deutschland. Die verzichten im Wesentlichen auf Social Media, auf Handys, auf Technik an sich, auf dieses ganze Digitale. Das ist ein Weg, den man gehen kann und der ist auch, glaube ich, gangbar. Man kann offline ein ganz gutes Leben führen. Auch hier auf dem Land sehe ich das immer wieder. Gestern war hier so ein Handwerker bei uns, der unsere Balkontür repariert hat. Und ich habe dann nachher mal mit dem seine Webseite angeguckt und der braucht das alles nicht. Der hat sein Handy und seinen Schraubenzieher und alles ist gut und der ist auch ziemlich zufrieden. Und ich habe da gar nichts mit digital irgendwie gefragt, sondern ich habe einfach bloß mal so geguckt und habe so gemerkt, naja, der hat da auch keinen Stress. Der hat seine SMS oder seine WhatsApp-Nachricht, wo er da kriegt und der ist von Instagram und TikTok und diesem ganzen Käse im Wesentlichen erstmal verschont. Jetzt, wenn wir aber da so mittendrin sind und viele Leute, so gerade in meinem Alter, jüngeren Alter, sind einfach vollkommen involviert in zum einen Social Media, dann aber auch gibt's so eine berufliche Nutzung. Und ja, oftmals merken wir sind abends ausgelaugt und die Frage ist, wieso überhaupt? Ich habe mir jetzt mal gedacht, wir gehen das alles mal am Beispiel von einer Kindertagesstätte oder von einer Mitarbeiterin von einer Kindertagesstätte aus. Ich hätte jetzt auch ein Altenheim nehmen können oder ein Handwerker. Das ist eigentlich erstmal vollkommen egal. Der Berufszweig ist hier vollkommen Wurst. Wir müssen uns einfach mal angucken, was für Ebenen sind es da überhaupt? Und im Wesentlichen ist es bei uns allen erstmal so eine Systemebene. Also zum einen können wir gucken, in was für einem System arbeiten wir da eigentlich? Also jetzt zum Beispiel bei so einer Kita. Ist es eine freie Kita? Ist es eine Kita von irgendeinem Träger? ist die städtisch oder wie sind da überhaupt, wie ist das System? Und was passiert in diesem System? Also gibt es zum Beispiel WhatsApp-Gruppen oder gibt es so eine Kita-App oder so irgendwas? Wenn ich mir diese Systeme dann mal so angucke, in denen wir so agieren, dann merke ich so, also es gibt gerade in Kindertagesstätten oder in Kindergärten gibt es Tablets, da gibt es Laptops, da gibt es PCs, da gibt es private Smartphones und vielleicht manchmal auch noch ein dienstliches Smartphone, aber eher nicht. Und es ist so im Wesentlichen so das System oder die Technik, die man da so vorfindet. Jetzt auf den Laptops, auf den Systemen der Einrichtung sind dann meistens spezialisierte Programme, zum einen zur Dokumentation, zum anderen aber auch zur Übermittlung von Daten an den Träger oder zum Beispiel auch ans Jugendamt oder so irgendwas, wenn die irgendwelche Statistiken wollen, dass man da nicht immer irgendwelche Excel-Tabellen hin und her schickt. Gibt's oftmals so Schnittstellen, da können die Daten einfach abrufen und dann ist es auch ganz gut. Dann gibt es aber auch Outlook ganz häufig, also so das ganze Office-Paket, um Word, um Dateien zu um Briefe zu schreiben, Excel, um irgendwelche Tabellen irgendwie zu machen, PowerPoints, wenn es irgendein Vorträgchen gibt oder einen Elternabend oder sonst irgendwas oder ein Schild oder sowas, wo sie irgendwo hinkleben wollen. Jetzt neuerdings gibt's dann vielleicht noch Canva, weil sie dann irgendwie schönere Schilder machen wollen und nicht mehr nur mit Word Art oder sonst irgendwas wie vor 10 Jahren. Also all das finden die Leute vor. Und wie gesagt, jetzt gibt's dann auch noch Tablets. Da ist dann die Kita-App irgendwie drauf. Da gibt's ja auch verschiedene Apps, wo die Leute dann, also die Fachkräfte dann mit den Eltern kommunizieren können. Und in der Schule sieht's im Endeffekt genau gleich aus. Im Handwerksbetrieb sieht's genau gleich aus. Egal wo, bei einer Beraterin, bei einem Berater sieht's im Endeffekt genau gleich aus. Die haben alle so eine Art Bürosoftware oder wir alle haben so eine Art Bürosoftware. Die meisten haben Windows oder manche haben auch Macs oder iPads oder iPhones. Aber das ist so die Infrastruktur. Wir wollen so ein bisschen was Grafisches manchmal machen. Wir haben aber auch Briefe zu schreiben, Serienbriefe manchmal auch. Das ist das, was wir so haben. Dann haben wir jetzt seit ein paar Jahren Cloud kam dazu. Aha, Cloud. Was ist das? Früher hat man irgendwo so ein obskures Laufwerk Z oder M oder G oder wie auch immer irgendeinen Buchstaben im Alphabet gehabt. Und das war für viele Firmen oder Einrichtungen war das so das Hauptspeicherlaufwerk. Das war meistens oder ist meistens zentral irgendwo verwaltet, liegt irgendwo und da macht man sich keine Sorgen. Das ist unendlich groß meistens und ist auch nie, also ist wie so ein Ozean. Da kann man speichern und machen, drauflegen, was man will. Das ist da immer. Und das haben ganz viele Firmen, haben so einen zentralen Speicherort, irgendeine Mega-Festplatte, wo alles drauf gespeichert wird. Eben, und dann kam jetzt Cloud noch dazu und auch da gibt es dann ganz unterschiedliche Clouds. Am Anfang gab es so das Thema Dropbox, dann ging es über zu Google Drive, Microsoft OneDrive. Dann hat man gemerkt, man braucht ja irgendwie auch sowas im Business-Kontext. Dann gab es SharePoint von Microsoft, Google Workspace, alles kostenfrei. Und dann hatte man ja noch seine eigenen Daten und die hat man dann irgendwie auf dem Google Drive irgendwo privat irgendwie gelagert und das ist das, wie viele arbeiten oder auch gar keine Cloud oder man hat irgendwie noch eine Telekom Cloud oder eine, was auch immer, irgendwo halt so ein Speicherplatz, wo man halt irgendwie Daten hochladen kann, ist oftmals bei gerade den großen Anbietern kostenfrei oder ziemlich geringe Kosten für Speicherplatz. Das heißt, ey, cool, da kann ich irgendwie mein Zeugs hochladen. Dieser Zustand, den ich jetzt hier so beschreibe, da kriegen die meisten schon Pickel und sagen, das ist für mich schon zu viel. Also Cloud hier, Speichern, Computer, Windows, diese ganzen Begrifflichkeiten ist für viele schon ein Stress hoch 10. Wenn jetzt, und da sind wir eben bei Systemen, wenn wir jetzt zum Beispiel eine Kita haben von einem Träger, der, keine Ahnung, eigene Richtlinien vielleicht sogar noch hat, viele größere Träger haben das und die sind vielleicht ein bisschen strenger ausgelegt oder so irgendwas oder keine Ahnung. Jetzt gibt's da ein Handbuch. Und wo die Daten wie gespeichert, wie benannt und bla 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 und so weiter und so fort. Neue Richtlinien. Zusätzlich, dass man Windows schon nicht kann und Canva und diesen ganzen Quark. Jetzt kommen noch irgendwelche Richtlinien dazu. Bei diesen Richtlinien, die oftmals von Trägern oder von größeren Dachorganisationen rausgegeben werden, wird der Druck sehr häufig von oben nach unten durchgegeben. Also von oben steht erstmal, wir müssen uns an die Gesetze halten, ansonsten ist der Weltuntergang nah. Dieser Druck wird von oben nach unten durchgegeben. Und am Ende steht dann die Fachkraft, eine Erzieherin oder ein Maler oder whatever, der sagt, okay, also ich verstehe bloß Bahnhof. Und niemand liest sich irgendwie die neue Dokumentation vom Träger durch. Niemand liest sich den Datenschutzgrund. Das ist alles Blödsinn. Das will ich alles nicht wissen. Ich bin überfordert. So. Häufig, und das ist das, was ich eben erlebe, dass die Leute da drin gar nicht geschult werden. Also, dass die Leute alleingelassen werden im Wesentlichen. Also jetzt gerade im Beispiel von so einer Kita. Das organisiert dann irgendein großer Träger, zum Beispiel eine Diözese oder sowas. Also die für ein halbes Bundesland oder für ein Bundesland oder für einen Bereich zuständig sind. Und die, also jetzt zum Beispiel hier in Baden-Württemberg ist die Diözese Rottenburg-Stuttgart. Die haben 850 Kitas als Beispiel. Jetzt, wie gebe ich das denen weiter? Also wie mache ich klar, dass irgendwie auch das letzte Glied in der Kette, das irgendwie mit Computern oder digitalen Endgeräten arbeitet, das auch vernünftig macht. Man macht Druck, Angst, oftmals auch. Wenn sie nicht, dann, das ist der Pipapo, der Bischof oder der Aufsichtsratsvorsitzende gibt dann irgendwie eine Meldung raus, hier, das ist jetzt ganz wichtig, aber die Leute haben Stress. Das ist das, was ich seit bald 20 Jahren erlebt, wenn genau solche Anordnungen kommen, da ist der pure Stress in der Hütte und keiner weiß wie. Und eben, das erlebe ich, die sagen, hey, jetzt kann ich gerade mal ein bisschen irgendwie Instagram-Posts über Canva machen und jetzt kommt da irgendwie so der nächste Clou, 60 Seiten, wo ich nicht verstehe. Ich hatte es jetzt letzte Woche erst zum Thema KI-Act in der EU, ein Mega-Pamphlet, 150 Seiten, nicht alles ist natürlich für jeden relevant, aber jetzt hat zum Beispiel gerade als Beispiel die Diözese Rottenburg-Stuttgart oder an sich alle Diözesen in Deutschland, die Kirche in Deutschland, die katholische, hat eine eigene Richtlinie rausgebracht, die noch ein bisschen verschärfter ist, ist bei der Datenschutzgrundverordnung genau das Gleiche. Auch da gibt's eine kirchliche Datenschutzgrundverordnung, die ist ein bisschen schärfer, härter ausgelegt, noch ein bisschen restriktiver. Was ja nicht immer schlecht ist. Also das, ich sage gar nicht, dass es schlecht oder gut ist, sondern es ist einfach da und die Leute sind komplett damit überfordert. Und eben, es kommt eine KI-Richtlinie raus, eine Datenschutzrichtlinie und nach unten durchgelotst wird der Druck, die Verantwortung meistens auch. Und am Ende der Kette stehen dann irgendwie die Fachkräfte. Ich sage jetzt gar nicht, die sind unterbezahlt, aber halt auch nicht wirklich irgendwie fürstlich bezahlt und haben irgendwie den ganzen Druck im Nacken. Was erzeugt es? Das erzeugt Stress, darum haben wir es hier, was ist toxisch, aber das erzeugt eine Kultur und zwar eine Vermeidungskultur, dass man eben nirgendwo was speichert, nirgendwo fotografiert, nichts aufnimmt, keine KI nutzt und damit im Mittelalter bleibt, unterm Strich. Also man bleibt zurück durch Überforderung vom System an sich. Jetzt ist allerdings auch so, dass wir in unseren Einrichtungen oder in unseren Firmen eben diese beschriebenen Systeme nutzen. Google, Microsoft, whatever, irgendwelche Systeme. Und diese Systeme sind nicht gemacht jetzt für unseren Betrieb. Niemand hat sich jetzt hingesetzt und hat irgendwie ein Office-Programm nur für mich gemacht, sondern es gibt ein Office-Programm. Office 365 zum Beispiel. So, dieses Office-Programm nutzen Millionen Menschen. Wenn es Millionen Menschen nutzen, muss es ja irgendwie auch gut sein. Jetzt ist es aber so, dass diese Firma, die dahinter steht, jetzt zum Beispiel Microsoft oder Google und so weiter, nicht unbedingt die Geschäftsmodelle betreiben, die wir hier oftmals auch als transparent oder als gut empfinden. Und ein Problem dabei ist, Das ist zum Beispiel, wenn mir die Daten, und da geht es eben, wohin gehen die Daten? Wenn wir die Daten bei Google hochladen, laden wir die A natürlich in die USA oder wo auch immer hin. Aber die Frage ist, was macht diese Firma damit? Erstmal sagen wir, hey, wenn Millionen Leute dieser Firma vertrauen, vertraue auch ich. Ist so ein bisschen so ein Lemmings-Prinzip. Also wenn alle das machen, dann mache ich es halt auch. Wenn alle vertrauen, vertraue ich auch. Und jetzt immer mehr kommt raus, es ist keine Verschwörungstheorie, aber immer mehr wird klar, dass diese Firmen dahinter andere Geschäftsmodelle haben, wie, ich sage jetzt mal, unsere. Und oftmals sind die ganzen Sachen kostenfrei. Und dann heißt es, ja, man bezahlt irgendwie mit seinen Daten. Aber was sind das für Daten? Also, keine Ahnung, was ich da für Daten habe, mit denen ich scheinbar irgendwie dieses Ding da irgendwie bezahle. Nächste Überforderung. Das heißt, Google, Alphabet, Amazon, das sind Konglomerate, die wir auch nicht mehr überschauen und die auch permanent ihre Richtlinien und Ansprüche und Erwartungen an uns anpassen. Und das lesen wir schon 10-mal nicht. Das heißt, da sind Systeme und das sind jetzt nur, ich sage mal, das, was wir so kennen von Arbeitsweisen, aber da sind zum Beispiel auch Systeme wie Social Media, Facebook, YouTube, Instagram, TikTok, auch die haben unterschiedliche Werte. Und die Firmen sind nicht drauf aus, Gemeinwohl zu fördern, sondern die sind drauf aus, Profit zu fördern, also Umsatz zu fördern. Und jetzt kommen wir da an mit unserer hehren Meinung und mit unseren edlen Sachen, die wir da so tun, und kommen aber in ein System, ich sag's jetzt einfach mal, das zu unseren Werten eigentlich gar nicht passt, das uns ausbeutet, uns, ich sage jetzt mal, unsere Follower gar nicht als Follower betrachtet, sondern, naja, man gibt 10% unserer Follower, sehen bloß unsere Inhalte, lauter so Zeugs. Also das ist genau das Gleiche, wenn wir gehen in die Disco und vorne spielt irgendwie die Band oder der DJ und nur 10% von der Hütte, die Eintritt gezahlt haben, hören denn überhaupt oder sehen denn überhaupt. Der Rest steht halt da und kann sich weiter irgendwie eine Cola kaufen oder irgendeinen Drink. Aber sie kriegen nichts von der Mucke mit und auch nichts von Disco an sich. So im Endeffekt ist es so. Und die müssen sich halt dann, keine Ahnung, einen Spielfilm angucken oder einen Heimatfilm oder sonst irgendwas. Das sind die Werte, die wir oftmals gar nicht so wollen. Also wir sagen, hey, wir haben geilen Inhalt. Raus. Nächste Überforderung, nächstes System. Und das ist jetzt nur so diese Systemebene, wo super toxisch auf uns wirkt. Das ist toxisch nicht in dem Sinne, dass es jetzt irgendwie giftig wäre, wenn giftige Inhalte da drin sein, sondern das ist eine Überforderung, und zwar eine dauerhafte Überforderung. Wo speichere ich was? Wer kommt, wer schickt mir was? Katzenbilder, Anfragen von Eltern, Kunden, die anrufen, Kunden, die schreiben, irgendwer, der irgendwas will, ich, der irgendwas sagen möchte. Es ist ein Drama. Es ist ein Drama von morgens aufstehen bis abends ins Bett gehen mit diesem ganzen digitalen Kram. Und das ist der Grund, warum viele, ohne dass man jetzt speziell hinguckt auf irgendwelche Apps, komplett überfordert ist. Das ist Stand der Dinge. Und da kann man jetzt lang sagen, naja, die Jugend ist da nicht damit überfordert. Doch, die Jugend ist da genau, jener ist da damit überfordert. Durch diese Geschwindigkeit, in der es neue Dinge gibt. Eben, jetzt kommt noch KI dazu seit ein paar Jahren. Blickt ja kein Mensch mehr durch. Und was ist KI? Wieso darf ich da irgendwas nicht eingeben? Warum so? Warum nicht? Was sind lokale KIs? Also, da flippt man ja aus. Also, ganz, also, ich gebe es zu. Also, für mich ist es unüberschaubar. Und für mich muss mir da auch immer wieder sagen, es liegt nicht an mir. Also es liegt nicht an mir und ich bin hier wirklich voll drin in diesem ganzen Thema, aber ich komme auch nicht hinterher. Da bin ich ganz ehrlich. Und ich wüsste keinen, der sagt, ich bin hier voll vorne mit dabei und habe alles auf dem Schirm. Das ist eine so dermaßen krasse Power, die eben das System dahinter, diese Komplexität, dieses KI, KI nicht, KI dort, KI mit Musik, GEMA, what the fuck, also nur Schiss von vorne bis hinten. Es liegt nicht an mir, es liegt nicht an uns, es liegt an den Systemen. Und da fängt es an bei den Einrichtungssystemen und endet bei dem System Google oder Instagram. Und ich habe es jetzt gerade eben schon angesprochen. Das eine ist natürlich die Systemebene und das andere ist aber auch, oder ist auch, ist im Wesentlichen das, was man sieht. Das ist so die Content, die Inhaltsebene. Und die ist unfassbar krass. Also es gibt, ich sag mal, wenn man sich eben so einen Alltag gerade von so einer Erzieherin anguckt, da geht es morgens privat vielleicht los. Irgendeine WhatsApp, irgendein Status, Instagram Stories, TikTok Stories vor der Arbeit oder whatever. Also nicht jede, aber so. Dann Kita-App, Elternbenachrichtigung, man fährt vielleicht noch die Tochter oder den Sohn in die Schule, auch dort noch irgendwelche Apps und Nachrichten, Lehrer krank oder und so weiter. So, die Arbeit hat noch gar nicht angefangen. Noch nicht wirklich. Und dann kommen private Nachrichten, die Oma schreibt und die Gruppe, keine Ahnung, Gänseblümchen schreibt doch irgendwas. Währenddessen ist Pause, dann kurz was essen, kurz Instagram checken, zwei Nachrichten, drei Likes, oh geil, ein Klositz auf einer Bohrinsel, oh geil, nochmal ein Katzenbildchen, ey geiler motivierender Spruch und wieder Arbeit. Google Drive, Google dies und so weiter. Also es ist unfassbar, wie viel Infos wir tagtäglich kriegen. Teilweise auch ohne gefragt zu werden. Wir machen ja gerade so eine Datatox-Initiative hier im Februar. Und da ist es auch so ein Thema. Gerade kommt mir gerade so diese Push-Benachrichtigungen ausstellen. Also ich habe bei mir gar keine Push-Benachrichtigungen dran. Drum höre ich und auch mein Handy immer auf lautlos. Deswegen höre ich auch viele Anrufe nicht und rufe halt dann zurück. Aber das ist, wenn man sich das mal anguckt, was am Tag so auf dem Smartphone abgeht, also das ist krass. Ich habe neulich ein altes Smartphone wieder eingestellt und habe das nur mit dem Internet verbunden. Also eine halbe Stunde oder sowas hat es nur gebimmelt, alle Nachrichten der letzten, keine Ahnung, zwei Jahre oder sowas wieder irgendwie aktualisiert. Brutal. Das ist so brutal. Also Push-Benachrichtigungen sind eigentlich echt gut natürlich, aber zum anderen auch wirklich schrecklich. Jetzt, was kann man da machen? Bei den Systemen vorher ist es wirklich schwer, gegen oder auch Systeme, also da braucht es mehr als eine Person, das muss man dann wirklich auch klären. Ich habe ja auch lange mal für eine Suchteinrichtung gearbeitet, auch da, das ist ja auch ein Riesensystem. Und da Digitalisierung voranzutreiben, da habe ich auch gemerkt, oder wir haben das gemerkt, dass es weder einer noch zwei, sondern man muss wirklich im System denken und gucken, wenn wir jetzt irgendwas einführen, regt es irgendjemand anderen auf. So dieses typische, machen wir es allen recht. Und da, das verzögert Prozesse, wird langsam und so weiter. Aber man muss manchmal sagen, also am System kann man nicht so viel und auch nicht so schnell was ändern. Content, also die Inhalte, da kann man natürlich sehr schnell was ändern. Man kann eben diese Push-Benachrichtigungen ausstellen. Man kann seine eigene Verhaltensweise zum einen ändern und, das empfehle ich immer wieder auch, und das mache ich auch eigentlich regelmäßig, alte Zöpfe abzuschneiden. Also alte Benachrichtigungen, alte Newsletter zu kündigen. Diese ganze Posteingangsgeschichte bei E-Mails ist manchmal wirklich auch so ein bisschen Hanebüchen. Also gerade privat ist es häufig auch so. Also da ist man dann irgendwie beim Nähkurs, beim Kochkurs und whatever irgendwie angemeldet. Ich krieg Zeugs, Newsletter, da war ich glaube ich also das war glaube ich noch der Anfang überhaupt von Newsletter in Deutschland. Crank, ganz ehrlich. Also man muss verstehen, dass es bei den ganzen Plattformen geht es im Wesentlichen um Aufmerksamkeit, nicht um unsere Inhalte. Die Plattformen wollen uns so lange wie möglich auf den Plattformen halten, deswegen die Apps. Wir gucken die ganze Zeit ins Smartphone, kriegen eine Benachrichtigung, jemand hat was geliked. Sehr gut ist auch zum Beispiel zu sehen, wer sich sowas wie AliExpress oder Temu oder sowas installiert hat. Was da Benachrichtigungen kommen, sie kriegen noch ein Geschenk und Rabatt und hier ein ähnlicher Verkäufer und unfassbar. das alles stresst uns. Also, da müssen wir ehrlich sagen, das ist extrem stressig. Wenn wir permanent, und das ist das, was wir auch sehen, wenn wir permanent, also ich bin sehr häufig mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs und das ist echt interessant. Also wenn man da so sieht, was die Leute, also hier, von hier zum Bahnhof fährt man 15 Minuten mit dem Bus. Wenn ich da mal so angucke, was die Leute, wenn ich hinten sitze und gucke zu, was die Leute sich so auf ihren Smartphones reinziehen, da ist es in den 15 Minuten im Wesentlichen kruscht. Also manche spielen, aber manche swipen und öffnen Apps und schließen sie wieder und gucken Nachrichten. Also in den 15 Minuten teilweise öffnen die 5-mal oder 6-mal Instagram, schließen es wieder, öffnen es wieder, swipen weiter, TikTok, swipen weiter, WhatsApp, ist nix, okay, ich schreibe irgendwas, vielleicht antwortet wer. Also das ist brutal. Und das sind nicht nur Kids. Also das ist querbeet. Also das ist auch Oma Lisa hier, die auch ihren also das ist wirklich generationsübergreifend. Das alles raubt uns unsere mentale Energie und zwar extrem. Das lutscht uns richtig aus. Diese permanente Hormonausschüttung, wenn es um eine Nachricht, blaue Haken, rotes, egal was, so diese Aufmerksamkeit. Wir hecheln danach. Und deswegen, die Plattformbetreiber wissen das natürlich und daher haben die dahingehend ihre Plattformen optimiert. Und deswegen sind die Inhalte für uns unabhängig auch von dem, was der Inhalt transportiert, Wut, Hass, Liebe, whatever. Aber wenn wir da viel von dem konsumieren und dann stoppen, bei einer wütigen Nachricht oder bei irgendeinem linken, rechten oder whatever, irgendwie Parteizeugs, dann merkt es die App und spült uns noch mehr davon aus. Viele sagen, das ist so das Ende von Social Media war Ende 2024. Jetzt ist Interest Media, also interessenbezogene Plattformen. Das heißt nicht das, was wir suchen, sondern das, was wir mögen, das, was wir liken, angucken. Davon wird mehr ausgespült. Dadurch entstehen leider auch sogenannte Echokammern. Das heißt, wenn ich nur nach, keine Ahnung, politisch irgendwelchen Zeug suche, dann kriege ich auch politisch von der Richtung ganz viel ausgespült. Verhindert natürlich auch Diskurs, verhindert natürlich auch über den Tellerrand zu blicken. Und deswegen ist es auch so schwierig. Also wenn wir bloß noch zugeballert werden von politischem Zeugs oder bloß noch von Weltuntergangszeugs oder was auch immer, nur noch von Fußball, dann leben wir halt bloß in dieser Welt. Also, wie können wir das abstellen? Was können wir dagegen tun? Also schlussendlich ist die Kontrolle zurückzufordern und zu sagen, okay, ich mache die Push-Benachrichtigungen weg. Vielleicht, also bei mir ist es so, ich öffne die TikTok-App, also auf dem Smartphone habe ich sie nicht mehr, aber jetzt auch die Plattform an sich, also mich zieht's nicht an. Keine Ahnung, ich habe es ein bisschen probiert, ganz cool, aber ist so nicht meins. Und wenn man das feststellt, kann man ja sagen, okay, dann gehe ich da halt. Also, das ist ja ganz cool. Also, wenn man sich mal einen Tag oder ein Wochenende hinsetzt und überlegt, okay, was kriege ich hier eigentlich die ganze Zeit? Und dann einfach mal wie so ein Frühausputz macht. Wäre ja mal eine Idee im Frühjahr. Ja, und da sind wir jetzt nochmal bei der dritten Ebene, obwohl die sich alle so ein bisschen auch überschneiden, aber die anfangs auch diese Frage, wo sind eigentlich unsere Daten? Auch da müssen wir gucken, wo ist die Telefonnummer, die wir in unser Handy speichern? Wo wird die gespeichert außerhalb von unserem Handy? Wird es überhaupt irgendwo sonst noch gespeichert? Gibt es ein Backup von meinem Handy? Wo ist das Backup? Wo ist die Allergieliste aus dem Kindergarten gespeichert? Ist die auf dem Smartphone gespeichert? Sind da Klarnamen dabei? Telefonnummern? Sind die Daten bei Meta, bei Google, bei einem privaten Anbieter, bei einem anderen Anbieter, bei einem deutschen Anbieter? Ja. Ich habe vor ein paar Wochen mal einen Versuch gemacht. Und zwar habe ich mit so einem KI-Agenten, das ist so eine KI, wo dann mehrere KIs zusammengeschlossen werden und sich dann die Aufgaben verteilen, habe ich nach meiner Person gesucht. Nicht gegoogelt, sondern ich bin jemand, der natürlich auch sehr viel überall ist im Internet und schreibt. Aber ich habe gesagt, mach mal ein Dossier über mich, Mark Hasselbach. Und habe dann noch meinen früheren Namen eingegeben vor meiner Hochzeit und gesagt, hier und da habe ich gewohnt und damit die KI so einen Anhaltspunkt hatte. Und rauskam, und das ist kein Scheiß, ein 40-seitiges Dossier über mich. Ein 40-seitiges Dossier. Kein psychologisches Profil, also schon ein bisschen leicht, also es war schon interessant, aber ich habe natürlich meinen roten Faden da auch erkannt, also wo es in meinem Leben so hingeht. Nicht alles ist öffentlich, aber vieles. Und dann habe ich mir so gedacht, okay, das ist eigentlich ja schon krass. Das kann ich natürlich jetzt über alle möglichen Menschen machen. Aber jetzt überlege ich mal im Vergleich, was hat Google eigentlich für Infos über mich? Und da waren jetzt keine Standortdaten von mir dabei. Bei diesem Dossier, aber bei Google sind Zahlungsdaten. Wem überweise ich was? Was läuft per Abo? Google Maps, Standortdaten, alle paar Sekunden. Ah ja, wo war ich 2019? Wo war ich 2023? Ah, wo war ich während der Pandemie? Und so weiter und so fort. Wo ist der Markt jetzt gerade? All das weiß Google. Google weiß, wo im Haus ich schlussendlich bin. Mit welcher IP ich da rausgehe, welchen Account ich benutze. Mein Fernseher ist mit Google verbunden. Die wissen, Google weiß, wann unterm Strich sogar meine Kinder natürlich was gucken, wenn sie da über Google oder sonst irgendwas was gucken. Also über YouTube Kids oder so irgendwas. Google weiß alles. Alles. Und fast noch mehr als alles. Und ich habe mir manchmal schon gedacht, also gerade wo ich jetzt auch hierfür mich jetzt so ein bisschen vorbereitet habe, es ist schon wirklich crazy, wenn man sich das alles mal durchdenkt, wie viel Daten wir da permanent reingeben, auch private Daten. Also gerade das, was sie mir eben nicht eintippen, die Kreditkartennummer, alles. Alles. Unser ganzes Leben ist quasi in Google und das von Milliarden von Menschen. Und jetzt kann man sich angucken und sagen, okay, was ist das eigentlich für eine Firma? Was ist das für eine Organisation? Google, Alphabet, wer ist da der Chef? Was ist da für eine Kultur? Was können die mit meinen Daten eigentlich alles tun? Und man muss sich nicht immer gleich irgendwie das Worst-Case-Szenario irgendwie ausmalen, aber man sieht jetzt schon Tendenzen. Also, wenn ich jetzt in die USA fliegen möchte, muss ich bei der Einreise meine Konten da offenlegen, Social Media und so weiter, und dann wird es gescannt. Ist es irgendwie ein windiger Typ, der Mark? Hat er irgendwas gegen den Präsidenten? Plant er hier irgendwie den großen Anschlag? Ist es keine Ahnung, ein Assi oder so irgendwas, der uns nachher bloß auf der Tasche hängt oder was auch immer? Passt es in unser Bild? Passt nicht rein. Die Story haben wir vor vielen, vielen Jahren schon mal durch. Überwachung, Kontrolle. Und auch bei uns gibt es immer wieder solche Tendenzen dahin. Aber die Frage ist, wo sind unsere Daten? Das ist der nächste Stress. Darum sage ich ja. Wenn man darüber nachdenkt, da kriegen alle irgendwie, ja, Panik. Ich habe keine Ahnung. Auf der Festplatte, auf USB-Sticks, bei Google, bei Mac, überall. Überall sind meine Daten verteilt. Jetzt noch bei OpenAI, also bei den ganzen KI-Anbietern. Auch die haben ja mittlerweile irgendwie noch KI-Laufwerke, wo man Daten hochladen kann. Bei Notebook LM, wo man seine ganzen Bücher reinladen kann und lauter so Zeugs. Also erstmal von Urheberrecht gar nicht angefangen, weil das wäre jetzt irgendwie noch mal der nächste Ding. Aber das ist schon heftig alles. Also, wie gehen wir da damit um? Ich will nur jetzt so mit diesem ganzen Thema kann nicht sagen, ich habe jetzt hier die große Lösung, sondern mir ist wichtig, dass wir darüber sprechen und darüber auch überlegen, was kann man da jetzt tun? Also das ist Stand der Dinge. WhatsApp, Instagram, dieses ganze Gedöns, das ist 24 Stunden Stand der Dinge. Wir merken, wir haben teilweise Organisationen oder Systeme, in denen wir arbeiten, die eher dysfunktional sind, eher auf Kontrolle und Verantwortungsdurchschleusen gehend, anstatt dass von oben jemand da steht und sagt, hey klar, macht mal und probiert mal. Wir deckeln das alles ab. Aber es gibt auch Schulungen. Wie müsste das alles aussehen? Also, was bräuchten wir da? Ist immer so die große Frage. Und die Antwort ist natürlich immer Schulung. Ja, das ist das eine. Ich denke, dass wir im Kleinen anfangen müssen. Also entweder bei uns privat zu sagen, hey, wir speichern jetzt unsere privaten Fotos einfach nicht mehr bei oder senden keine Fotos mehr über WhatsApp, egal wie bequem das ist. Aber wir gucken einfach nach einer Alternative und es gibt genügend Alternativen. Man könnte zum Beispiel zu uns kommen und sagen, hey, hättet ihr uns so einen Messenger-Server für, keine Ahnung, eine Gemeinde oder sowas, also zum Beispiel jetzt hier Horgenzell, die ist nicht groß, das sind irgendwie, keine Ahnung, 1000, 2000 Leute. Da würde so ein Server, der kostet gefühlt gar nichts und dann kann die ganze Gemeinde, kann hier miteinander kommunizieren und muss keine WhatsApp mehr nutzen. Es kann sogar ein ganzer Landkreis könnte das nutzen, könnte sagen, hey, wir haben hier irgendwie den Landkreis jetzt hier Ravensburg. Für alle unsere Einwohner gibt es eine sichere Alternative. Wir nutzen den Messenger, den zum Beispiel auch die Bundeswehr hat oder das Gesundheitssystem jetzt in Deutschland. Wir nutzen Matrix. Cool. Hey, hier. Wir betreiben den. Wir lesen es auch nicht aus. Nicht KI, nicht bla bla, keine Werbung. Nutzt den einfach. Ganz einfach. Er ist auch im Play Store. Das könnte eine Kommune machen. Und ohne sich jetzt hier Mods finanziell irgendwie tief in die Tasche zu greifen. Aber sie machen es halt nicht. Man nutzt lieber oder auch die Kita oder whatever, ein kirchlicher Träger. Also jetzt als Beispiel so eine Organisation wie eine Diözese, vorhin gesagt, 850 Kitas. Da würde ich sagen, hey, wir betreiben selber. Wir machen das selber. Abteilung Kita, 850 Leute. Das sind, keine Ahnung, unterm Strich nachher 5000 Leute mit Eltern und Erzieher oder sagen wir, es sind 10.000 Leute. Geil, wir machen ein eigenes System. Haben einen eigenen Messenger für die ganze Diözese oder für die ganze Kirche oder whatever. Also die Technik ist ja schon längst da. Es ist Bequemlichkeit, es ist Angst, es ist Überforderung, wir diskutieren halt alle mal gerne übermorgen anstatt heute. Ich denke, wir müssen anfangen. Wir müssen anfangen im Kleinen, nicht bei unseren Kindern, sondern auch bei den Erwachsenen, auch wir. Diskutieren mit unserer Tochter. Was ist ein Computer? Wo gehen die Daten hin? Was sind Daten überhaupt? Woher kommt, keine Ahnung, ihr Kinofilm oder wenn wir Fernsehen gucken, wo ist der Film überhaupt? Ist er im Fernseher? Und ich erkläre das denen schon. Und ich denke, da müssen wir anfangen. Und wenn wir es nicht wissen, wie, dann müssen wir uns halt hinsetzen mit den Kindern, mit den Älteren und sagen, okay, wo gehen meine Daten hin? Also wenn Google nichts kostet, for free, gibt's Alternativen? Wäre schon meine erste Frage. Und wenn es Alternativen gibt, okay, also deutsche Speicherplatzanbieter gibt's genügend. Da kann man sich für ein paar Euro einen großen Speicher holen, ohne Schnickschnack außenrum, nur zum Dateien hochladen. Und da kann man seine Smartphone-Bilder mit dieser Cloud verbinden und kann sogar die Bilder danach auf dem Smartphone wieder automatisch löschen. Dann hat man alle Bilder in der Cloud. Wunderbar. Das geht, das gibt es. Es gibt Alternativen, es gibt Ansätze, es gibt, ich habe es gerade vorhin auch gesagt, auch in Systemen gibt es Bestrebungen. Es gab jetzt auch lange Fördergelder, damit Organisationen digitalisiert werden. Also es gibt Ansätze. Wenn ich merke, hey, ich komme hier nicht weiter und man muss hier nicht irgendwie alles irgendwie digitalisieren. Aber mein Ansatz ist immer, wir sollten den Stress reduzieren. Und wenn wir nur digitalisieren und dann bei unseren Mitarbeitenden Stress erzeugen in Überforderung, bringt das auch nichts. Also das heißt, wir brauchen natürlich zum einen Technik, aber wir brauchen auch Bildung dazu. Wir brauchen ja keine Systeme, wo die Verantwortung auf nach unten durchgibt. Also ich gerade speziell Social Media habe ich es schon vor 15 Jahren erlebt, irgendwie gerade bei kirchlichen Trägern, dass da jeder sein Tweet, also wenn er da irgendwie seine 150 Zeichen Nachricht absetzen muss, die von den Vorgesetzten genehmigen lassen muss, das ist, sowas funktioniert nicht mehr. Also das war noch in den 80ern mit Pressemitteilungen, aber in Zeiten von Social Media muss man dann Leuten freie Hand geben, ohne dass sie da irgendwie gleich mit einem Bein im Knast sitzen. Wäre meine Herangehensweise. Ja, ich weiß natürlich nicht, was habt ihr für Herangehensweisen? Wie seht ihr dieses ganze Thema? Digital Detox ist ja immer wieder mal so ein bisschen im Trend. Dabei geht es allerdings immer nur um, ja, meistens immer nur um komplett Abschalten von allem. Ich denke, wir müssen uns bewusst machen, was wir da tun, wo wir geben, wie beim Essen auch. Also man kann jetzt halt sich alles reinstopfen und sagen, naja, bloß weil es gelb, rot oder grün war, war es gesund, aber vielleicht waren es halt auch Farbstoffe oder Giftstoffe. Also ich denke, wenn wir wissen, wie ein Apfel schmeckt, dann holen wir uns halt auch gerne einen Apfel. Wenn wir wissen, was Plastikmüll für den Umweltschutz bedeutet oder für unsere Natur bedeutet, dann kaufen wir halt lieber vielleicht auch lokal ein. Und so ist es bei den digitalen Dingen genauso. Auch hier ist es manchmal besser, für manche auf jeden Fall lokale Lösungen zu finden. Auch wir sind ein lokaler Anbieter, ein kleiner Anbieter und haben noch nie irgendwie das Ansinnen gehabt, irgendwie mit Google oder Microsoft oder wem auch immer irgendwie zu konkurrieren, sondern wir sagen halt, wir sind schlussendlich für den sozialen Bereich oder für grob diesen ganzen Sektor da, für Selbstständige, Solo-Selbstständige, aber auch sonst für kleine Teams, eben Handwerksbetriebe gibt's wie Sand am Meer, die auch alleingelassen werden mit diesem ganzen Zeugs und auch auf allen Ebenen, nicht nur nach Fachkräften, sondern gerade bei dem ganzen digitalen Thema auch echt nach Hilfe schreien. Also ich erlebe das auf jeden Fall so. Ja, das war die Episode, wie toxisch leben wir im digitalen Raum. Ich würde mich über eure Kommentare freuen, über Inputs, wie geht's bei euch, wie geht ihr mit dem ganzen Thema digitale Überforderung im Wesentlichen um? Was sind eure Strategien? Das war's, ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.